Am 10. Dezember 1999 startete mit einer Ariane 5-Trägerrakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou, französisch Guyana, das XMM Newton Röntgenobservatorium, ein Koloss von 10 Meter Länge und 3 Tonnen Masse, in eine hochelliptische Umlaufbahn um die Erde. Hierzu begrüße ich Dr. Axel Schwope vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam. Schönen guten Tag, Dr. Schwope.
Schönen guten Tag Ihnen und Ihren Hörern.
Sie sind mit in dieses Projekt involviert, aber nicht nur. Wie würden Sie unseren Hörern überhaupt dieses Röntgenobservatorium erklären? Wir haben ja unsere Augen, unseren optischen Bereich, aber es gibt viel mehr eigentlich zu entdecken.
Richtig. Röntgenstrahlung ist eigentlich Licht. Nur sind unsere Augen dafür nicht empfindlich. Wir brauchen dafür andere Detektoren, sodass wir dieses Röntgenlicht auch in Anführungszeichen sehen können. Das macht das Röntgenobservatorium XMM Newton, eines dieser Observatorien heißt so, und ist ein ESA-Satellit und ein ESA-Observatorium. Das fliegt, sowohl die Röntgenstrahlung und die Röntgenastronomie an sich und als auch diese Mission fliegt typischerweise unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit, weil es nicht so spektakuläre Bilder produziert. Aber die Physik, die man damit machen kann, ist sehr interessant. Zunächst einmal, Röntgenastronomie ist ein Kind des Raumfahrtzeitalters, denn die Röntgenstrahlung, die aus dem All zu uns kommt, die wird durch die Erdatmosphäre blockiert und absorbiert. So war es eigentlich mehr oder weniger eine zufällige Entdeckung, dass auch kosmische Objekte, Sterne, Galaxien und alles mögliche andere tatsächlich Röntgenstrahlung aussendet. Dann begann, das war jetzt vor etwa 50 Jahren, dann begann eine stürmische Entwicklung. Man wollte wissen, was und warum und aus welchen physikalischen Gründen sendet dort eigentlich Röntgenstrahlung aus. Und auf europäischer Seite kulminierte das dann im Bau und in der Entwicklung im Bau dieses Röntgenobservatoriums XMM Newton. Dieser Name ist natürlich schon mal sehr merkwürdig. XMM, das steht für X-Ray Multi-Mirror, also ein Vielspiegel, Röntgen-Vielspiegel-Spiegler. Und das hört sich nur so fürchterlich technisch und technokratisch an. Kurz nach dem Start hat man dann das Observatorium umbenannt in Newton. Denn Newton selber schrieb mal ein Lehrbuch über Optik. Und das war sehr entscheidend, dass man Optik verstand, denn XMM Newton ist ein Röntgenteleskop oder es hat, führt Röntgenteleskope mit sich, die das Röntgenlicht bündeln können. Das war lange eine enorm große Schwierigkeit, denn Sie wissen selber, Röntgenstrahlung, wenn es zum Beispiel auf den Körper trifft, geht einfach ungehindert durch, wird nicht gespiegelt, wird nicht reflektiert und das trifft eben auch zu für normale Spiegel, womit wir normales Licht bündeln können. Das wird absorbiert. Aber man kann bestimmte technische Vorrichtungen treffen, sodass tatsächlich Röntgenlicht auch gebündelt werden kann und man Bilder entwerfen kann. XMM Newton ist nun nicht nur ein einzelnes Röntgenteleskop, sondern, wie Sie ja schon eingangs erwähnt haben, ein ganzes Observatorium. Das heißt, man hat nicht nur ein Teleskop, sondern wir haben drei nahezu baugleiche Teleskope mit drei Detektoren dazu, zwei Spektrographen, mit denen das Röntgenlicht in feinste Farbbestandteile zerlegt werden kann und spektroskopische Untersuchungen möglich sind. Und dann schließlich noch ein optisches Ultraviolettteleskop, das in die gleiche Richtung schaut, in die auch die Röntgenteleskope blicken, sodass man nicht nur von einer Himmelsregion das Röntgenlicht auffangen kann, sondern mit speziellen Farbfiltern ein optisches Bild entwerfen kann oder auch ein ultraviolettes Bild, und das macht den Reiz und auch die Komplexität dieses Observatoriums aus, dass man eben hier wirklich über einen sehr großen Energie- oder Wellenlängenbereich Informationen aus dem Weltraum gewinnen kann. Das Besondere von XMM Newton ist nun, dass es nicht in der Erdnähe fliegt, wie zum Beispiel das berühmte Hubble-Weltraumteleskop. Das fliegt ja in nur, glaube ich, 370 Kilometern Höhe über der Erdoberfläche. Deswegen können Astronauten, konnten dorthin fliegen und Wartungsarbeiten durchführen, neue Instrumente installieren. XMM Newton ist auf einer sehr lang gestreckten elliptischen Bahn unterwegs. Man fliegt fast bis zur Mondentfernung und kann dadurch ganz lange Messzeiten realisieren. Das heißt, eine Ellipsenbahn um die Erde herum dauert etwa knapp 2 Tage. Und auch fast so lange kann man dann das Observatorium auf eine Stelle des Himmels ausrichten und damit sehr empfindliche Messungen durchführen. sehr empfindliche Messungen, wenn man lange auf eine Stelle schaut, oder man kann nach zeitveränderlichen Phänomenen forschen und nachschauen, ja, ob man Variabilität von Röntgenquellen auf sehr kurzen Zeitskalen über viele Stunden entdecken kann.
Nun, dieses Observatorium hatte ja eine ganze Reihe von Vorgängern. Man hat sich also ganz langsam herangetastet im technologischen, technischen Bereich. Wenn ich an leider die misslungene Mission Abraxis denke, deutscher Produktion, oder ROSAT, der hier sehr, sehr erfolgreich gewesen ist, aber auch die adäquaten amerikanischen Teleskope Chandra zum Beispiel, die ja etwa die gleiche Dimension haben wie unser Newton-Teleskop.
Ja.
Wie sieht das jetzt mit der Wissenschaft aus? Was hat uns Newton gebracht?
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören kann.
Nur ein paar Beispiele.
Natürlich. Vielleicht zur Einbettung. Sie haben ROSAT erwähnt. ROSAT flog im Jahr 1990 und hat erstmals eine Bestandsaufnahme des Himmels gemacht. Ja, einmal den Himmel abtasten. Wie viele Röntgenquellen finden wir eigentlich bis zu einer gewissen Helligkeit? Und hat etwa 100.000 röntgenstrahlende Objekte am Himmel entdeckt. Und damit war ein riesiges Forschungsfeld aufgedeckt. Ja, man wollte gerne verstehen, was diese einzelnen Klassen am Röntgenhimmel denn voneinander unterscheidet, was das Gleichartige ist, welche physikalischen Prozesse dahinter sind. Und dafür hat man nun spezielle Observatorien gebaut, die genau das leisten. Und die beiden Arbeitspferde derzeit sind das von Ihnen erwähnte Chandra-Observatorium der NASA und XMM Newton der ESA. Beiden ist gemeinsam, dass sie wirklich, also zunächst mal von den physikalischen Dimensionen enorm groß sind. Die haben Fokallängen, also Brennweiten von XMM Newton 7,5 Metern und Chandra von etwa 10 Metern. Und das heißt, die Baulänge dieser Observatorien ist auch so groß. Das sind mit die größten Nutzlasten, die für wissenschaftliche Zwecke ins Weltall gebracht wurden. Aber das war nicht Ihre eigentliche Frage. Sie fragten nach der Wissenschaft. Mit diesen Observatorien kann man nun relativ kleine Bereiche am Himmel hochgenau untersuchen. Ja, ROSAT hat einmal den ganzen Himmel abgetastet, hat ein Weitwinkelteleskop und mit XMM Newton und mit Chandra wurden nun einzelne Objekte sehr detailliert nachbeobachtet. Und das reicht von Objekten in unserem eigenen Sonnensystem. Röntgenstrahlung vom Jupiter wurde untersucht, Röntgenstrahlung vom Saturn wurde nachgewiesen. Ja, um nur die nächsten Objekte zu erwähnen. Die Sonne darf man nicht anschauen, das ist verboten. Ja. Man schaut immer etwa rechtwinklig zur Verbindungslinie zur Sonne. Die Sonne ist ein zu starker Röntgenstrahler. Aber gehen wir dann zu den nächsten Sternen. Es hat interessiert, was sind die Mechanismen, die zur Röntgenemission von Sternen führen. Flares, einzelne helle Ausbrüche konnten dort mit hohem Detail untersucht werden und die Energiebilanz dahinter adressiert werden. Man hat gesucht und gefunden, solche sonnenfleckenähnlichen oder Aktivitätszyklen auf anderen Sternen. Ja, wie Sie wissen, dass unsere eigene Sonne so einen Aktivitätszyklus, so einen Sonnenfleckenzyklus macht mit einer Periodizität von 11 Jahren. Und genau so etwas mit anderen Periodizitäten hat man auf anderen Sternen gefunden. Das bedeutet, man muss lange Messreihen realisieren können. Und sowohl Chandra als auch XMM Newton sind ja jeweils im Jahr 1999 gestartet worden und arbeiten immer noch einwandfrei. Gehen wir vielleicht weiter zu sehr kompakten Objekten, Neutronensternen in unserer eigenen Milchstraße. Mit XMM Newton, ROSAT hat einige gefunden, aber hat nur sagen können, ja, da und da und dort ist wohl wahrscheinlich ein Neutronenstern zu finden. Mit XMM Newton und Chandra konnte man die im Detail untersuchen. Man konnte ihre Umdrehungsgeschwindigkeiten messen. Das liegt so im Bereich von wenigen Sekunden. Dann hat sich ein Neutronenstern um die eigene Achse gedreht und sendet dabei so pulsierende Strahlung aus, die man mit Röntgenobservatorien nachweisen konnte. Man konnte nachweisen, dass diese Pulsation abgebremst wird, was damit zusammenhängt, dass der Pulsar Rotationsenergie verliert, dadurch, dass er Licht abstrahlt. Irgendwo muss die Energie ja herkommen. Auch das bedeutet wieder, man muss lange Messreihen realisieren können, was diese Observatorium geschafft haben. Gehen wir etwas in den größeren Maßstab, verlassen wir unsere eigene Milchstraße. Da war die große Frage, und das sind die meisten Röntgenstrahler, die wir am Röntgenhimmel finden, nämlich das sind die Kerne aktiver Galaxien. Dort sind supermassereiche schwarze Löcher, die Materie, die ihnen zu nahe kommt, verschlingen. Und bevor sie verschlungen werden, diese Gase, diese Wolken, Teilweise werden auch ganze Sterne zerrieben, dann kommt es zu solchen Ausbrüchen der Röntgenhelligkeit. Also bevor die Materie im schwarzen Loch verschwindet, wird sie durch die gegenseitige Reibung auf einer, in einer Scheibe, in einer Kreisbahn, in einer Scheibe so heiß, dass sie im Röntgenlicht strahlt. Mit anderen Worten, Röntgenlicht ist der Detektor oder das Signal, das am nächsten an einem schwarzen Loch entsteht und von daher uns am meisten über das schwarze Loch selber auch erzählen kann, erzählen in Anführungszeichen. Und wenn wir noch weiter hinausgehen, dann finden wir dort die Galaxienhaufen. Das sind, wie der Name sagt, ein Haufen Galaxien, die durch ihre eigene Schwerkraft aneinander gebunden sind. Sowas kennt man von Bildern, von mir aus auch aus dem vom Hubble-Weltraumteleskop, ja, dass dort, dass man wirklich den Eindruck hat, dass dort eine Schulklasse von Galaxien zusammengeballt ist und ein, um ein gemeinsames Schwerkraftzentrum kreist. Wenn man sich die gleiche Region mit einem Röntgenteleskop anschaut, dann sieht man nicht etwa die einzelnen Galaxien, sondern man sieht, dass die ganze Region um diese Galaxien herum fürchterlich heiß ist und als ein Nebel im Röntgenlicht strahlt. Und diese Nebel konnte man nun benutzen, um mit XMM Newton, insbesondere mit XMM Newton, weil es eine so lichtgroße, lichtsammelnde Fläche hat, zu sehr großen Entfernungen im Kosmos nachzuweisen und nachzuforschen, nachzuspüren, wann denn erstmals im Kosmos diese Galaxienhaufen entstanden sind. Was wichtig ist, um Veränderungen, also um die Evolution des Universums als Ganzes zu verstehen. Diese vielleicht als Nebenbemerkung, das konnte XMM Newton sozusagen für einige ausgewählte Flecken am Himmel machen. Das ist vielleicht noch eine interessante Information. XMM arbeitet nun seit mehr als 17 Jahren im All und hat immer so einzelne gerichtete kleine Flecken am Himmel untersucht. Wenn man sich die Fläche sozusagen nebeneinander legt, dann ist dort mittlerweile etwa ein 40stel des gesamten Himmels untersucht worden, abgetastet worden. Also doch noch immer noch ein relativ kleiner Teil. Und man ist nun interessiert zu wissen, was verbirgt sich hinter diesen anderen 39 weiteren Teilen. Und das ist das Projekt Erosita, das mit einer ganz ähnlichen Technologie wie XMM Newton es ist, also ein Röntgen-Vielspiegelsystem, den Himmel nochmal wesentlich empfindlicher abtasten wird, den gesamten Himmel auf der Suche, insbesondere nach diesen Galaxienhaufen. Und davon wird man etwa 100.000 finden, so die Vorausberechnungen, ja, mit denen diese Mission eben auch begründet wurde. Das war jetzt ein sehr weiter Streifzug, ja, von dem ganz nahegelegenen bis zu den größten kosmologischen Distanzen, aber das ist eben das, woran die europäische und die weltweite Astronomengemeinde interessiert ist und wo sie immer Anträge stellt und darum, ja, und sich darum bewirbt, diese oder jene oder solche Forschung mit diesem Röntgenobservatorium betreiben zu können.
Und in, sagen wir mal, in einigen Monaten wird dann Erosita auf die Reise gehen, höchstwahrscheinlich im Jahr 2019.
Richtig. Erosita wurde als Projekt geboren im Jahr 2006 und wurde dann ein vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gefördertes Projekt im Jahr 2007. Das ist nun ein neues, sehr leistungsfähiges Röntgen-Observatorium, ja, mit 7 Teleskopmodulen, die alle in die gleiche Richtung schauen und den Himmel abtasten wird ab dem kommenden Jahr auf der Suche nach neuen Galaxienhaufen, nach Quasaren. Etwa 4 Millionen wird man finden am gesamten Himmel und nach aktiven Sternen und nach Neutronensternen, schwarzen Löchern in unserer eigenen Milchstraße. Der Beitrag von Deutschland zu dieser Mission ist der Bau dieses Röntgenteleskops. Das Röntgenteleskop selber befindet sich derzeit in Moskau. Es ist nämlich ein deutsch-russisches Gemeinschaftsunternehmen. In Moskau wird Erosita auf eine Plattform befestigt. Diese Plattform nimmt noch ein zweites, ein russisches Röntgenteleskop auf, das für einen anderen Energiebereich optimiert wurde. Und beide zusammen werden dann mit dieser Forschungsplattform und einem sogenannten Booster etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt stationiert, sodass eben auch von dort ungehinderter Blick auf den Röntgenhimmel möglich ist.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Ausführungen bei Dr. Axel Schwobe vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam und hoffe, dass wir uns zu Erosita dann wiederhören, wenn deren Reise ins All stattfinden wird.
Herzlich gerne, immer wieder. Schönen Gruß und vielen herzlichen Dank.